Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um ein schweres Thema und trotzdem möchten wir es thematisieren. Zu Gast bei mir heute ist Frau Dr. Jenny Sacletti. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der SALK. Liebe Jenny, ich freue mich, dass wir dich heute befragen dürfen. Jenny, was sind deine Interessensgebiete und was ist dir wichtig im Zusammenhang mit Frauenheilkunde und Geburtshilfe?
Vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf, dass ich über dieses schwere und mir so am Herzen liegende Thema sprechen darf und Frauen vielleicht auch in diesem Sinne ermutigen darf, sich uns anzuvertrauen. Ich bin seit 2010 an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe tätig, bin jetzt seit einigen Jahren Fachärztin und darf seit 2 Jahren ungefähr in der gynäkologischen Ambulanz für die Frauen da sein. Zuvor habe ich einen Schwerpunkt in Geburtshilfe gehabt, habe hier auch das Simulationstraining für geburtshilfliche Notfälle mit aufgebaut, bin also damit auch mit schwieriger Kommunikation vertraut. Zusätzlich habe ich Ausbildungen in psychosozialer Medizin, in Palliativmedizin, durfte auch Teil des onkologisch-gynäkologischen Teams sein und eben wie gesagt bin jetzt Fachärztin in der gynäkologischen Ambulanz.
Jenny, das schwierige Thema ist, Frauen zu unterstützen nach sexuellen Übergriffen. Wie Frauen in der Ambulanz der Gynäkologie betreut werden nach einem sexuellen Übergriff. Jenny, was haben Frauen da zu erwarten? Angenommen, stell dir vor, ich bin eine Frau, die gerade einen sexuellen Übergriff erlebt hat und das rechtlich absichern möchte, damit ich Anzeige gegen den Täter stellen kann. Was muss ich da machen und wo muss ich hinkommen?
Sehr viele Frauen kommen erst nach einigen Tagen oder einigen Stunden zu uns in die gynäkologische Ambulanz, was einerseits total verständlich ist, weil das Geschehene so überwältigend ist, dass man dafür gar keinen Raum hat, da jetzt die nächsten Schritte durchzudenken. Ja. Für uns ist es sinnvoll und auch wichtig für die weitere forensische Abhandlung, dass möglichst wenig Zeit zwischen dem Übergriff und der Vorstellung bei uns vergangen ist. Und dabei ist es auch wichtig, dass zwischenzeitlich möglichst keine Reinigung des Gesichts, des Genitalbereichs, des gesamten Körpers erfolgt.
Das ist natürlich sehr schwierig, weil Frauen sicher das Bedürfnis haben zu duschen und dergleichen. Und damit werden dann Spuren, die bei einer Anzeige helfen könnte, zerstört.
Es ist für uns sehr hilfreich, wenn zum Beispiel die Frau Dusch war zwischenzeitlich, wenn sie Unterwäsche, die sie zuvor getragen hat, oder Bettwäsche, haben wir auch schon gehabt, wo das passiert ist, mitnimmt. Manche Frauen wischen sich auch ab und nehmen dann das Taschentuch, die Küchenrolle mit. Das ist natürlich das Nonplusultra, ja, des Vorlegens an Beweisen, dass man, wenn man duscht, das direkt vorlegen kann trotzdem. Allerdings ist es so, dass wir sehr genaue Untersuchungen durchführen, dass oft an Stellen noch Beweismaterial gefunden werden kann, womit man gar nicht mehr gerechnet hat, dass da noch was da sein könnte. Wir denken zum Beispiel auch an DNA-Spuren unter Fingernägeln, an Mundhöhlenabstriche, Hals, hinter den Ohren, wo man so im ersten Reinigen gar nicht so dran denkt, dass das da auch gesammelt sein könnte.
Jetzt sind die Frauen ja in einer Ausnahmesituation und in dieser Ausnahmesituation passiert ja ganz viel in ihren Gefühlen und in ihrem Kopf. Und der Schreck wird nicht in erster Linie sich auf die Beweismittelsicherung beziehen. Was passiert der Frau, wenn sie zu dir kommt oder zu einem Kollegen, einer Kollegin? Was muss sie zum Beispiel am Empfang sagen?
Manche Frauen rufen bereits vorher an oder lassen durch eine Vertrauensperson anrufen, Das ist für uns natürlich vorteilhaft, weil wir dann auch alles vorbereiten können, weil wir das Team darauf einstimmen können und die Frau auch auf die Seite nehmen können. Ist einfacher, als wenn sie im Wartezimmer sitzt. Einige Frauen kommen bereits in Polizeibegleitung zu uns, die direkt von der Anzeige kommen. Generell ist es so, dass sich Frauen auch beim Schalter anmelden können, sagen, ich bin Opfer von Gewalt geworden und möchte mir das gern anschauen lassen. Und dann im Erstgespräch mit der Pflege wird dann das weitere Vorgehen genauer besprochen. Prinzipiell ist es so, dass man die Möglichkeit hat, diese Daten nicht für die gesamte Gesundheitsakte zugänglich zu machen. Das heißt, bevor der Hahn zum Beispiel zu einer Untersuchung eingeschickt wird, bevor Blut abgenommen wird, wird gesprochen, ob die Frau möchte, dass das aus der elektronischen Gesundheitsakte genommen wird. Das heißt, wenn sie ihre E-Card woanders beim Arzt steckt, steht das nicht in ihrer Patientenakte. Das kann man fallbezogen machen, kann es auch für längere Zeit machen, sodass zum Beispiel Folgeuntersuchungen, Blutuntersuchungen dann auch nicht aufscheinen.
Also auch zum Beispiel Tests auf sexuell übertragbare Erkrankungen oder Schwangerschaftstests oder dergleichen. Oder auch Prophylaxe, aber dazu kommen wir gleich noch.
Wir haben an unserer Abteilung speziell geschulte Pflegekräfte. Wir haben auch eine Pflegekraft, die in Ausbildung als Forensic Nurse gerade ist, die speziell geschult sind, wie der Ablauf idealerweise ist. Generell ist es so, dass alle Pflegekräfte, die in der gynäkologischen Ambulanz tätig sind, wissen, wie der Ablauf ist und dass auch aktuell in der gynäkologischen Ambulanz weibliche Pflegekräfte tätig sind.
Und wie ist das bei den Ärzten, Ärztinnen?
Da ist es gemischt. Es kann durchaus sein, dass des Nächtens oder am Wochenende männliche Ärzte im Dienst sind und keine Ärztin direkt in der Ambulanz eingeteilt ist. Falls eine Gynäkologin im Haus ist, ist es in den allermeisten Fällen so, wenn die auch nur irgendwie abkömmlich ist, stellt sie sich zur Durchführung dieser Untersuchung zur Verfügung.
Sind da auch alle Gynäkologen, Gynäkologinnen geschult? Ist das Teil der gynäkologischen Ausbildung?
In unserem Haus ist es Teil der Ausbildung, weil alle jungen KollegInnen auf dem Weg zum Facharzt, zur Fachärztin, die gynäkologische Ambulanz durchlaufen. Und hier ist es so, dass 1 bis 2 gynäkologisch-forensische Untersuchungen pro Woche ungefähr anfallen, teilweise auch mehr. Es gibt Nachtdienste, wo morgens berichtet wird, ich hatte heute 2 Vergewaltigungen.
So viele in einer so kleinen Stadt wie Salzburg.
Und da ist es auch wichtig, dass die KollegInnen in der Ausbildung entsprechend begleitet werden, dass sie das nicht nur fachlich kompetent managen, sondern dass sie auch im Sinne einer sekundären Traumatisierung entsprechend aufgefangen und von älteren KollegInnen begleitet werden.
Also die Frau kommt am Empfang, sagt, sie hat diesen Übergriff erlebt. Und dann, wie geht's weiter? Wir haben das Gespräch mit der Pflege und der Gynäkologin. Und was passiert dann?
Die Frau wird gebeten, eine Harnprobe abzugeben. Das ist aus verschiedenen Gründen für uns wichtig. Einerseits wird es zur toxikologischen Untersuchung eingeschickt, das heißt, im Harn wird untersucht, ob bewusstseinsverändernde Substanzen nachgewiesen werden können.
Oder K.O.-Tropfen.
Genau, oder K.O.-Tropfen. Da sind wir auch wieder bei dem möglichst schnell, da gerade diese bekannten K.O.-Tropfen nur kurze Zeit nachweisbar sind im Harn. Deshalb werden sie ja auch von Tätern gerne verwendet. Dann wird die Patientin um eine Blutabnahme gebeten. Da schauen wir uns einerseits auch wieder Substanzen an. Wir schauen aber auch zum Beispiel Leberwerte, Nierenwerte an, um möglicherweise eine Schädigung, eine Vorschädigung des Organs auszuschließen, falls die Frau in weiterer Folge eine Postexpositionsprophylaxe erhalten sollte.
Erklär bitte, was das ist.
Postexpositionsprophylaxe bedeutet, dass im Hinblick auf sexuell übertragbare Krankheiten, hier vor allem HIV, es die Möglichkeit gibt, Medikamente einzunehmen, um nach der Exposition, also nachdem die Frau diesem Virus ausgesetzt war, eine Vermehrung des Virus zu verhindern und somit eine Ansteckung zu verhindern.
Also, das heißt, es gibt ein Medikament, mit dem man nach dem Ereignis die Gefahr einer Ansteckung reduzieren kann. Und das ist das PEP.
Genau, es gibt Medikamente, die eingenommen werden können, um diese Gefahr zu verringern oder zu eliminieren. Dazu wird die Frau im Anschluss an die Untersuchung bei uns an der dritten Medizin vorgestellt. Das sind die Spezialisten für Infektiologie. Und die beraten die Patientin dann auch dementsprechend, ob es notwendig ist. Manchmal, wenn der Täter bekannt ist, kann auch eine Blutabnahme vom Täter erfolgen. Dann spart sich die Patientin die Medikamenteneinnahme mit potenziellen Nebenwirkungen. Ein dritter sehr wichtiger Punkt, warum eine möglichst zeitnahe Vorstellung bei uns erfolgen sollte, ist, um eine Pille danach zu bekommen, was allerdings auch in der Apotheke geht. Nur viele Frauen haben da ja sehr große Hemmschwelle und wenden sich dann an uns.
Und es gibt ja so viel zu bedenken. Wenn die Frau jetzt untersucht wird, was passiert auf dem Untersuchungsstuhl?
Also bevor es zur wirklichen gynäkologischen Untersuchung kommt, suchen wir uns einen ungestörten Platz. Da haben wir oft die Möglichkeit, außerhalb der normalen gynäkologischen Ambulanz einen möglichst ungestörten Raum zu finden, um mal in Ruhe zu sprechen. Ich frage dann auch relativ detailliert nach, einerseits um eine effektive Spurensicherung zu betreiben, andererseits aber auch um das Gesamtgeschehen zu erfassen und im Falle einer Befragung oder einer Zeugenaussage meinerseits das entsprechend wiedergeben zu können.
Dokumentierst du das direkt?
Ich dokumentiere direkt alle Angaben der Frau auf einem vorgefertigten Bogen des Innenministeriums. Auch die nachfolgende Untersuchung dokumentiere ich entsprechend. Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass das nur ans Innenministerium geht, wenn die Frau anschließend innerhalb eines Jahres selbst Anzeige erstattet. Also ich kann die Anzeige für das Opfer nicht durchführen. Das muss in dem Fall die Frau selbst machen. Ich kann alle Beweise an die Gerichtsmedizin schicken und die bewahren das auf. Und falls es zu keiner Anzeige kommt innerhalb dieser Frist, werden alle Beweismittel dann vernichtet.
Das finde ich eine ganz wichtige Information. Also die Frauen haben ein Jahr Zeit, sich zu überlegen, ob sie Anzeige machen oder nicht. Es passiert nicht automatisch. Das heißt, diese Beweissicherung ist auf jeden Fall erstmal sinnvoll. Und dann hat man aber Zeit und auch, ich möchte sagen, in die psychische Stärke in irgendeiner Form so weit zu kommen, dass man sich auch einem Gerichtsverfahren aussetzen will. Kann auf Wunsch das auch länger aufgehoben werden?
Aktuell ist es so, dass nach einem Jahr die Beweise vernichtet werden. Es ist allerdings schon einige Male angemerkt worden, dass der Zeitrahmen relativ kurz ist. Und ich hoffe sehr, dass hier in den nächsten Jahren auch ein Umdenken stattfindet, dass klar wird, dass sexuelle Gewalt sehr viele Jahre später wieder zurückkommen kann ins Bewusstsein, dass Anzeigen Jahre später erfolgen können und dass es dann nicht heißt, die möchte sich jetzt ins Rampenlicht drängen oder warum kommt sie jetzt damit daher, sondern dass das einfach ein langer psychischer Prozess auch sein kann, bis Dinge ins Bewusstsein kommen, bis man selbst so weit ist, das zu sehen zu können und darüber sprechen zu können. Und ein Jahr ist sehr knapp.
So ein Übergriff zu verarbeiten braucht einfach auch Zeit. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Frauen da länger Zeit bekommen. Ich bemerke immer wieder, dass Frauen nicht sagen wollen, dass sie Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Und sie wollen nicht als die vergewaltigte Frau wahrgenommen werden, weil das ist ein Ereignis in einem Leben, das sehr prägend ist und sehr lange nachwirken kann. Aber das bestimmt nicht das Leben der Frau. Also deswegen versuche ich immer, über so zu sprechen, Frauen, die betroffen sind von sexuellen Übergriffen, weil die Frauen selber nicht so wahrgenommen werden wollen. Und wie ist da deine Erfahrung im Umgang auf der Ambulanz mit den Frauen?
Ich glaube, da muss man oder kann man in zwei Gruppen einteilen. Die einen sind die, die direkt nach dem Übergriff kommen, und die anderen sind Frauen, die viele Jahre später aus ganz anderen Gründen zur Gynäkologin gehen und dann plötzlich mit Gefühlen, mit Erinnerungen konfrontiert werden, vielleicht auch mit einem Fall von oder mit einem Abfall von Schutzmechanismen, von Mauern, die da waren, und plötzlich fühlt man sich so verstanden, dass das Raum kriegt. Mit denen gehen wir ganz anders um, natürlich, als mit Frauen, bei denen das frisch ist, ne? Also Frauen, die frisch nach einem sexuellen Übergriff zu uns kommen, sind in erster Linie frische Opfer einer Vergewaltigung, aber sie sind gleichzeitig Überlebende dieses Geschehens. Und Frauen, die später sich uns öffnen, sind Überlebende, die sich selbst als Opfer auch erkennen lernen in weiterer Form.
Sich als Opfer wahrzunehmen, ist nicht sehr prickelnd, ne? Also ich denke, Männer tun das ganz ungern, deswegen haben wir sehr lange nicht über männlichen sexuellen Missbrauch gesprochen. Und ich denke, das ist ein wirklich, wie soll ich sagen, ein sprachliches Minenfeld, wo man ganz leicht daneben treten kann. Wenn wir jetzt wieder zurück in die Situation gehen, gynäkologische Untersuchung, was passiert da genau?
Also wir sind jetzt in dem Setting, ich habe mit der Frau gesprochen, ich habe ihr erklärt, was die nächsten Schritte sind. Und der nächste Schritt wäre, den Oberkörper zu entkleiden, unten angezogen zu bleiben und genau zu achten, ob wo Verletzungen sind, die Augen anzusehen, den Hals anzusehen, eventuell den Mund. Hier Proben zu entnehmen, Abstriche aus der Mundhöhle, sowohl als Vergleichs-DNA-Abstrich als auch, falls zu einer oralen Penetration gekommen ist, um hier bereits Spuren zu sichern. Andererseits, wenn es am Hals zum Beispiel zu Küssen kam, was auch immer, kann man hier auch DNA-Abriebe entnehmen. Wir fertigen dann auch Fotos an. Es ist ganz wichtig, um im Nachhinein Beweise zu haben. Ganz oft scheitert es bei Gerichtsverfahren an den entsprechenden Beweisen, an guter Dokumentation. Und es ist eines unserer großen Ziele in Salzburg, dass die Verurteilungsquote nicht von unserer Arbeit abhängt. Das heißt, wir machen Fotos. Es ist uns selbstverständlich klar, dass das für die Frauen eine sehr schwierige Situation ist, sich einerseits erneut vor uns zu entkleiden und Fotos von sich anfertigen zu lassen. Andererseits ist es sehr wichtig, entsprechende Dokumentation zu haben. Dann bitten wir die Frau, sich oben wieder anzukleiden. Dann bitten wir die Frau, mehr Einverständnis für die gynäkologische Untersuchung. Und hier ist ganz klar, dass die Frau das Tempo bestimmt. Wir erklären, wie wir vorgehen, und wir versuchen hier traumasensibel zu arbeiten. Wir versuchen hier auch, so viel Zeit wie nur möglich zu geben. Ich sage deshalb Versuche, weil das halt oft im Ambulanzbetrieb, auch wenn wir eben das außerhalb zu organisieren versuchen, manchmal ein sehr knappes Gut sein kann, die Zeit, oder in der Nacht, wenn gleichzeitig im Kreissaal viel los ist, spüren das hoffentlich die Patientinnen zeitgleich nicht, dass wir unter Zeitdruck stehen. Es wird dann auch eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt, um zu sehen, wie hoch zum Beispiel eine Gebärmutterschleimhaut ist, wie weit die Frau im Zyklus ist. Es wird im Rahmen der gynäkologischen Untersuchung eine Spurensicherung gemacht. Es wird auf Verletzungen geachtet. Es wird ein Abstrich auf verschiedenste gynäkologische Erkrankungen gemacht. Es wird zum Beispiel ein Chlamydientest gemacht. Es wird auf Gonorrhoe untersucht. Es wird im Nativpräparat geschaut, ob Spermien nachweisbar sind. Insgesamt werden sehr viele Abstriche gemacht, auch von verschiedenen Stellen am inneren und äußeren Genitale, auch anal, perianal. Ist auch wichtig, dass die Frau darauf vorbereitet wird. Das dient dazu, dass man eine möglichst gute Beweissicherung hat.
Können die Frauen jemanden bitten, der sie vertrauen, eine Person mitzukommen?
Selbstverständlich. Gerade in so einem sensiblen Setting ist es sehr gut, wenn eine Vertrauensperson dabei ist. Und das ist generell bei einer gynäkologischen Untersuchung in unserer Ambulanz unter Anführungszeichen erlaubt. Wir sind jetzt eine Gesundheitseinrichtung.
Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, weil das ja auch für Begleitpersonen nicht so einfach ist? Und tatsächlich möchte ich mit dieser Sendung auch Begleitpersonen darüber informieren, was dort passiert, damit sie dem auch, ich möchte sagen, psychisch gewachsen sind und unterstützend sein können.
Ich habe vorher bereits den Terminus sekundäre Traumatisierung angesprochen, beziehungsweise Second Victim. Da geht es darum, dass traumatisierende Situationen nicht nur Auswirkungen auf die Person haben, der dieses Ereignis widerfahren ist, sondern auch auf nahe Bezugspersonen oder Menschen, die in der Versorgung dieser Personen eingebunden sind. Wenn jetzt eine enge Freundin, Partnerin, Partner mitgeht, auch Mutter teilweise, ist von einer engen Bindung auszugehen. Und nicht selten erlebe ich auch hier eine Form der Schuldumkehr, dass PartnerInnen, Mütter, dieses Warum konnte ich dich nicht schützen, gerade in der gynäkologischen Untersuchungssituation nochmal sehr stark erleben.
Das heißt, für die Angehörigen ist es auch ein Trauma. Und wenn du sagst Schuldumkehr, nicht Täter-Opfer, sondern Opfer-Angehörige, dass die Angehörigen sich verantwortlich fühlen, dass sie es nicht verhindern konnten.
Genau das, ja. Dass Mütter sich schuldig fühlen, weil sie der Tochter erlaubt haben, auszugehen. Weil der Freund hier übernachten durfte. Weil die Partnerin am Nachhauseweg alleine war. Weil nicht ausdrücklich genug vor K.O.-Tropfen gewarnt wurde. Wie auch immer. Diese Schuld, Selbstschuldzuweisungen können enorme Ausmaße annehmen.
Und helfen dem Opfer gar nicht.
Diese Schuldzuweisungen oder Selbstzuschreibungen helfen weder der Betroffenen, direkt betroffenen Person, noch den sekundär betroffenen Personen. Ich empfehle in einem solchen Fall auch immer schnelle psychologische Anbindung, auch wenn einige Frauen sagen, ich kann hier mit meiner Freundin, mit meinem Partner gut darüber sprechen, aber hier sind wir wieder in dieser mitbetroffenen Rolle. Und wenn meine Partnerin sexuelle Gewalt erfahren hat durch jemand Dritten, bin ich auch betroffen.
Wohin verweist du da?
In der Akutsituation tagsüber versuche ich meist direkt einen Kontakt mit unserer Psychosomatik herzustellen. Wir haben hervorragende Psychologinnen, die spezialisiert sind, auch auf Frauen nach diesen Erfahrungen. Zusätzlich verweisen wir immer gern an den Frauennotruf sowie ans Gewaltschutzzentrum.
Was passiert dann noch?
Wenn Bedarf besteht, also der Zeitraum entsprechend ist oder auch die Frau in einem Alter ist, wo sie potenziell Schwangerschaft erleben kann, wird ihr die Pille danach angeboten und dann wird sie meistens an die Kollegen der dritten Medizin weiter verwiesen, um hier kompetente Beratung bezüglich dieser Postexpositionsprophylaxe anbieten zu können. Es wird ein Kontrolltermin angeboten, sowohl um nochmalig Befunde zu besprechen, als auch um Schwangerschaft in weiterer Folge auszuschließen und in dem Fall dann das weitere Vorgehen zu besprechen.
Wenn die Frauen zur Nachuntersuchung kommen, was ist es, was sagen sie dir?
Diese Kontrollen oder Nachbesprechungen sind oft sehr berührende Gespräche, Begegnungen, wo die Frauen dann auch ihre Erfahrungen während der Untersuchung wiedergeben. Und da ist es für mich sehr beruhigend zu hören, dass es viele als sehr wertschätzend, traumasensibel und respektvoll erlebt haben. Und es ist auch durchaus ein Ziel der forensisch-gynäkologischen Untersuchung, hier auch korrigierende Erfahrung bieten zu können.
Frau Dr. Jenny Sacletti von der Frauen- und Geburtshilfeklinik im Salzburger Landeskrankenhaus. Jenny, ich danke dir sehr herzlich für dieses ausführliche Gespräch.
Danke nochmals für die Gelegenheit, heute über dieses so wichtige Thema zu sprechen, möglicherweise auch Ängste hiermit anzusprechen, denen zu begegnen und hoffentlich auch etwas abzubauen. Selbstverständlich ist die Hemmschwelle nach so einem Ereignis sehr groß, sich hier nochmals vulnerabel zu zeigen, sich eventuell zu entblößen, die Geschichte zu erzählen. Oft spielt hier auch Scham eine sehr große Rolle, Scham und Schuld. Und ich möchte in diesem Rahmen auch sehr ermutigen, zu uns zu kommen. Alle Frauen, die sich mit ihrer Geschichte hier öffnen, allen Frauen, die sich mit ihrer Geschichte bei mir öffnen, möchte ich meinen großen Respekt aussprechen für diesen Mut. Und ich habe durchaus nach Untersuchungen erlebt, dass Frauen einerseits Erleichterung verspürt haben, diesen Schritt getan zu haben, sich uns anvertraut zu haben und es teilweise angesprochen haben, dass sie positiv überrascht, wenn man das so nennen kann, waren von der Vorgehensweise bei uns.
Liebe Jenny, vielen Dank für diese Einblicke. Tatsächlich eröffnet eine forensische, kriminalistische Untersuchung einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs auch die Möglichkeit, nicht nur ohnmächtig zurückzubleiben, sondern es ermöglicht, tatsächlich aktiv zu werden und auch Anzeige gegen die Täter zu erheben. Das ist etwas, was Frauen auch nicht wehrlos und ohnmächtig zurücklässt, sondern sie durchaus auch stärkt. Ob sie das tut oder nicht, ist die Entscheidung jeder einzelnen Frau. Aber diese Option kann zum Beispiel ein Dreivierteljahr später, wenn es der Frau besser geht, auch sie in ihrer Autonomie stärken und Selbstbestimmung.
Wenn ich als abschließende Worte die starke Giselle Pellicot zitieren darf: Die Scham muss die Seiten wechseln. Danke für die Einladung, Aline.
Jenny, ich danke dir. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.